Bully, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Das Penny-DL-Finale 2026 ist Geschichte. Die Eisbären Berlin sind wieder deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle schon mal. Und wir wollen darüber reden und das machen wir natürlich in unserer Stammbesetzung. Hallo an Stefan und an Markus, grüß euch.
Servus.
Hallo.
Ja, wie gesagt, wir blicken auf das Finale zurück. Wir schauen auch, was es für beide Teams bedeutet. Ein bisschen Ausblick ist ein bisschen früh, aber wollen wir natürlich trotzdem wagen. Ja, Markus, wir haben ja im letzten Pulscheck schon so ein bisschen drüber gesprochen. Eure Einschätzungen haben wir auch gehört. Da gehen wir natürlich nachher drauf ein. Wie viel Spaß hattest du denn, also jetzt abgesehen von euren Einschätzungen bei diesem Finale, wie fandest du es spielerisch?
Ja, ich würde sagen, die Einschätzungen waren super. Mhm. spielerisch, also mir hat es schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen spannender wird, einfach von den Ergebnissen her, dass Mannheim da ein bisschen mehr mithalten kann. Aber es war jetzt nicht so, aus meiner Sicht zumindest, dass Berlin-Mannheim komplett chancenlos überrollt hätte, sondern ich habe schon gute Spiele gesehen, hat mich unterhalten.
Stefan, wie ging's dir? Warst du auch entertained?
Ja, Eishockey ist selten nicht entertaining, finde ich. Die ersten zwei Spiele fand ich wirklich klasse, weil, ja, wie du gesagt hast, unsere Tipps waren nicht so stark. ich fand die ersten zwei Spiele einfach wahnsinnig interessant, die zu zerpflücken. Was ist da gerade passiert? Wie ist das passiert? Woher kommt das Ganze? Das war für mich so eine der wenigen Serien oder Einzelspiele, die nicht so zu fassen waren. Alles andere kam prinzipiell eigentlich immer relativ so, wie man sich es ausgedacht hat. Natürlich immer mit ein paar Ausprägungen, die man nicht erwartet hat. Wie gesagt, es ist ja immer noch eine Glückssache, aber ja, es ist die Serie war ganz anders und hat auch in einigen Punkten in der Statistik tatsächlich allen gelebten oder gekannten Mustern widersprochen oder widerstanden.
Dann versuchen wir das natürlich jetzt auch in unserer Analyse so ein bisschen, wie habt ihr es so schön genannt, zu zerpflücken. Wir schauen auf den Spielfilm. Berlin gewinnt direkt die ersten drei Spiele, hat die Chance auf den Sweep. Mannheim gewinnt allerdings in Berlin. Berlin dann allerdings Spiel 5 im Mannheim gewonnen und dann dementsprechend Meister bei den Adlern geworden. Und ich würde jetzt erstmal auf die ersten drei Spiele blicken, weil ja, war ja schon, wenn man so ein bisschen auf unsere Analyse geht, es war schon sehr überraschend. Und Stefan, ich weiß noch, dass du, also nach Spiel 1 haben wir ja vor allem darüber geschrieben, noch gesagt hast, irgendwie sinngemäß, es werden keine, was, 3x7-0 oder so, wir haben ja da auch schon, oder 7 Tore oder sowas, so war das ja irgendwie sinngemäß, wir haben da schon einige Nachrichten bekommen. Übrigens viele Grüße da auch an die Leute, die geschrieben haben, wirklich cooler Austausch, der da auch stattgefunden hat. Ich meine, ist natürlich alles auch immer mit einem Augenzwinkern, ne?
Ja, klar, also ich habe die Serie komplett anders eingeschätzt, als sie gelaufen ist. Also war ja nicht wahnsinnig aus dem Fenster gelehnt jetzt. Ich glaube, also wenn jede Hand aufs Herz.
Aber nach dem ersten Spiel mit 7 Toren.
Ja, nein, generell, nicht nur das erste. Auch die anderen zwei gingen ja dann 5-1 jeweils aus. Das war ja nicht weit weg von 7 Toren. Ich glaube, selbst der kühnste Optimist, Eisbären-Optimist, Die-Hard-Fan hätte sich nicht vorgestellt, dass das in der Nähe von 3x7 Toren wiederkommt. Ist ja egal, deswegen sitzen wir hier und wenn wir immer recht hätten, dann würde auch keiner den Podcast hören. Und das ist ja eben genau das Schöne, wie du gesagt hast. Ich fand es wahnsinnig schön, den Austausch dazu haben. Und die Community hat einfach einmal mehr gezeigt, wie viel Eishockeyverstand einfach auch da ist. Und keine dummen Kommentare, so aus meiner Sicht bewerte ich es jetzt mal, wo man dann sagen kann, ja, sorry, aber was denkst du, wir sind ja keine Eishockey-Orakel oder was weiß ich, die Weisheit mit dem Löffel gefressen oder so, sondern wir geben halt unsere fundierte Meinung auf unsere Erfahrung wieder. Manchmal stimmt sie, manchmal nicht. Ich fand die Serie einfach nochmal wahnsinnig toll, weil sie einfach allem widersprochen hat, was man einfach so kennt. Mhm. Und es einfach auf kein Muster drauf gepasst hat für mich.
Markus, was waren so für dich so die Punkte bei den ersten drei Spielen, die Berlin auch so stark gemacht hat?
Ich fand, dass sie deutlich mehr Energie gezeigt haben irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das genauer beschreiben soll, aber für mich waren sie aktiver, dadurch effektiver, haben ihre Chancen natürlich auch besser genutzt und hatten irgendwie auch einen Ticken mehr Spielfreude. Also für mich war das bei den Berlinern, die haben sich über die Playoffs einfach in so einen Rausch gespielt und das haben sie im Finale halt einfach weitergemacht. Und somit konnten sie die ersten Spiele, die Mannheimer, ordentlich überrumpeln, die irgendwie, weiß nicht, fast schon ein bisschen satt wirkten oder auch sehr überrascht davon natürlich. Ja, aber bei den Mannheimern hat es dann irgendwie sehr lang gedauert, bis sie so ein bisschen aufgewacht sind. Und wie Stefan gesagt hat, alles, was wir von Mannheim erwartet haben, kam irgendwie jetzt doch ganz anders.
17 Gegentore in den ersten drei Spielen, Stefan. Was haben die Adler da nicht so gut gemacht? Oder was hat nicht gepasst?
Ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen so ist, wie der Markus gesagt hat. Sie waren, auch wenn sie es nicht hätten sein sollten, etwas überrascht ob der Qualität von Berlin. Sie haben, was im Fernsehen ja auch immer wieder gesagt wurde, einfach vielen widrigen Umständen widerstanden dieses Jahr. Ich glaube aber tatsächlich, das ist schon ein gehöriger Teil, aber der Hauptteil liegt für mich wirklich, die Stärke von Berlin war die Eingespieltheit. Die Mannschaft hat einfach letztes Jahr schon so bombenstark gespielt und das war auch diesmal so. Ich hatte das Gefühl, das geht ihnen einfach zu schnell, den Mannheimern. Das war bis in Spiel 3, wo Mannheim dann am Ende so ein bisschen die Kontrolle übernahm und dann auch eben sich in die Overtime gekämpft hat. Spiel 4. Es waren ganz viele so kleine Pässchen, die wie blind gespielt haben, wo der heranspielende Stürmer exakt im richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz war. So Pässe über die Bande raus, hart gespielt bis zur Mittellinie, auf der anderen, in der Mitte kommt ein Spieler hart durch die Mitte mit Geschwindigkeit und der Spieler an der Bande hält nur den Schläger rein, spielt sich den Puck durch die eigenen Beine oder lässt ihn nur kurz prallen vom Stock und der in der Mitte nimmt ihn einfach mit und ist super tief in der Zone gleich drin, wenn er nicht gleich sogar einen gefährlichen Abschluss bekommt. Das war so ein bisschen, was Mannheim, glaube ich, so ein bisschen überrascht hat. Das ist auch das, was wir ja aus der Mannheim-München-Serie vorher schon gesagt haben. München kann Mannheim mit Geschwindigkeit schlagen. Das hat Berlin geschafft tatsächlich. Mhm. Hier ein bisschen und nicht nur mit absoluter Geschwindigkeit, sondern mit Spielgeschwindigkeit tatsächlich. Die Pässe waren super hart, exakt auf dem Schläger. Diese berühmte On-Ice-Vision, die man so oft sagt von einigen Spielern, ist da wieder brutal zum Tragen gekommen und für mich hat Berlin auch Mannheim in der Härte geschlagen. Ich weiß es nicht, aber ich habe es ja schon nach der Mannheim-München-Serie gesagt. Ich finde es schade, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die DEL auf die einzelnen Vereine auch eingegangen ist, vor allem Mannheim und München, dass man doch die Härte runterfahren soll und bla und hin und her. Das hat ja die Serie schon ein bisschen kaputt gemacht und das war in dieser Serie auch ein bisschen, finde ich, glaube ich, Mannheim wusste nicht genau oder hat das Maß nicht gefunden, wie hart man spielen darf. Wismann war zweimal drüber. Dafür wurde auch bestraft. Aber generell war Berlin da agiler und aggressiver. Mhm.
Weil du das Foul von Kai Wismann schon ansprichst, ich glaube, da ist ja auch schon wieder so ein kleines Raunen durch die Eishockeyszene gegangen. Wurde viel auch verglichen mit dem Check von Fabio Wagner. Wollt ihr da kurz eure Einschätzung zugeben? Auch über das Strafmaß, 3 Spiele hat er ja bekommen.
Also ich finde, es wird, also erstmal, es sind beides Check gegen den Kopf. Damit ist die Art des Checks und absichtlich. Also nehmen wir es andersrum, nicht absichtlich, aber nicht den Kontakt vermieden.
In Kauf genommen.
Genau, in Kauf genommen. So heißt es ja immer ganz schön. Aber wo es mir einfach manchmal Magen umgedreht haben, wo wahrscheinlich auch viele Münchner Fans gefordert haben, ja, das muss ja dann auch 14 Spiele sein. Das war für mich vom, gerade durch die Geschwindigkeit von Wagner schon nochmal eine andere Liga. Trotzdem ist es wieder genau das, was wir eigentlich auch hier gesagt haben. Es war halt wieder ein Münchenmaß. Drei Spiele, wenn du die mit den 14 von Wagnern, also 11 Spiele Differenz betrachtest und Wismann jetzt nicht das erste Mal sowas macht, ist jetzt auch kein unfairer Spieler, will ich jetzt nicht damit sagen, aber bei Wagner war es halt de facto das erste Mal. Sind halt 11 Spiele Differenz viel zu viel. Wenn Wismann da mit 8 bis 10 Spielen rausgeht, bin ich fein, sage ich ganz ehrlich. Aber es untermalt wieder einfach diese krassen Fehler der Liga und des Schiedsgerichts, einen Verletzungsfall mit einzubeziehen in die Bewertung, genauso wie ein mediales Echo. Ja, das war halt, ich glaube, das ist man ihnen jetzt auch schon bewusst, es wird nicht so kommen, dass derjenige, der am lautesten schreit, dann mehr Strafe rausholen. Ich hoffe, so dämlich sind sie dann nicht. Aber in dem Moment waren sie, sagen wir mal, vielleicht etwas reduziert, sehr schlecht beraten und nicht erfahren genug, die Situation richtig einzuordnen und sich nicht von irgendwelchen äußeren Umständen leiten zu lassen, so ein völlig überzogenes Strafmaß auszusprechen.
Ich finde, das Problem ist eigentlich, dass sie, oder das könnte ich mir vorstellen, dass sie die restliche Laufzeit der Playoffs mit einbeziehen und dass man halt gesagt hat, okay, bei Wagner gingen die Playoffs noch relativ lang und man will ihn quasi für diese Saison möglichst lange sperren. Jetzt geht die Saison halt nicht mehr so lang, sind nur noch ein paar Spiele und man will, wisst man halt nicht, nächste Saison irgendwie 10 Spiele rausnehmen. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, was es aber aus meiner Sicht einfach nicht darf. Also du musst das Foul bewerten und du musst bewerten, was da passiert, ganz egal, wie lange die Saison geht, von welchem Verein der Spieler ist oder was auch immer, auch was für ein mediales Echo es ist oder so, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Deswegen für mich sind die 3 Spiele auf jeden Fall zu wenig gewesen. Vor allem, weil wir ja gesagt haben, als diese 14-Spiele-Sperre kam, mal schauen, ob die Liga sich jetzt daran quasi einen neuen Richtwert setzt und sich daran orientieren wird. Und das haben sie halt jetzt im Prinzip noch diese Saison gebrochen. Ja, du kannst nicht mal sagen, ja, Sommerpause und so, wir haben alles vergessen, wir fangen nochmal von vorne an, sondern einfach
3 Wochen später.
Genau, so nächster großer Fall. Ah ja, gut, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich mache jetzt wieder nach der alten Story die Strafen und das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Also für mich hätten es da auch mehr Spiele sein müssen. Es hätten nicht zwingend 14 sein müssen, aber wie du sagst, die Differenz ist einfach zu groß mit 11 Spielen.
Gibt dir da recht, prinzipiell. Und widersprecht ja auch in einem kleinen Punkt. Man hat sich für 14 Spiele entschieden und die Länge der Playoff-Serie wurde nochmal separat bewertet, indem man gesagt hat, mindestens bis Ende der Saison.
Ja.
Das ist halt noch so eine persönliche Note. Das macht das Strafmaß so ein bisschen persönlich. Das gab es auch so noch nie. Ich fände es ein richtiges Zeichen der Liga, wenn man jetzt hingeht und sagt, das war etwas drüber. Wir haben gesagt, der Zweck ist, dass er diese Saison nicht mehr spielt. Der Rest der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, zum Beispiel. Weil jetzt haben wir nämlich genau den Fall, den du gerade gesagt hast. Wagner hat noch 10 Spiele übrig, die er im nächsten Jahr absitzen muss. Und das ist ein absoluter Quatsch. Tut mir leid. Also, aber gut, die Liga ist nur so gut wie ihre Mitglieder und daher werden wir wissen, dass sowas nicht kommen wird und auch eine Lernkurve wahrscheinlich nie stattfinden wird. Dafür ist der Sport einfach noch zu amateurhaft geführt.
Damit schließen wir jetzt erstmal das Kapitel ab und gehen wieder zurück aufs Eis quasi, beziehungsweise in die Serie rein. Ihr wisst ja, wir versuchen auch so eine Playoff-Serie ein bisschen statistisch aufzufangen, um zu erklären, was da passiert. Und ich fand es sehr interessant bei der Serie, dass sich ein paar Statistiken irgendwie so gar nicht mit dem wiedergefunden haben, was wir so auf dem Eis gesehen haben. So ging es mir zumindest. Man sagt ja immer, Special Teams entscheiden auch in den Playoffs, wenn wir da drauf gucken. Die Adler Mannheim hatten knapp 30% Powerplay-Quote, 29-41. Das durchaus oder das wirklich weitaus bessere Powerplay als die Eisbären mit 16,67%, Markus. Also Berlin hat gesagt, ist uns völlig egal mit Powerplay, Special Teams.
Ja, wenn du es auch schaffst bei 5 gegen 5 zu punkten, dann brauchst du auch kein Special Team. aber man hat es tatsächlich gesehen, wenn Mannheim mal ein Tor geschossen hat, war es eigentlich im Powerplay. Und das ist eigentlich, finde ich, der andere Schluss, den man eher ziehen muss. Nicht das Special Team entscheidet es, sondern es kann entscheiden, aber dein 5 gegen 5 muss halt grundsätzlich mal funktionieren. Wenn du bei 5 gegen 5 5 Gegentore kassierst, dann bringt es dir nichts, wenn dein eines Tor im Powerplay fällt. Ja, dann super, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Powerplay-Tor gemacht, aber es bringt dir halt rein gar nichts. Und da sind wir auch wieder bei dem schönen Punkt, dass Statistiken im Prinzip gar nichts aussagen und wir uns da immer auf irgendwelche Zahlen verlassen, die letztendlich aber egal sind, wenn der Rest halt nicht stimmt. Von dem her, ja, nettes Powerplay, waren auch schöne Spielzüge, kann man gar nichts sagen, war tipptopp anzuschauen, aber hat halt leider nichts gebracht, weil Berlin im Rest zu überragend war.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte, es hat zu jedem Schema widersprochen. Du sagst, Defense wins Championships. Okay, jetzt kannst du sagen, du hast 3x1 gespielt, ist natürlich gut, aber ich glaube, wir alle wissen, die Eisbären haben es mit der Offensive gewonnen. Ohne Special Teams gewinnt man keine Serie. Die Eisbären haben zusammen, das macht man ja jetzt so neuerdings, dass man Powerplay und Penalty Kill Quote zusammenzählt und wenn du über 100 bist, dann bist du sehr gut. Die Eisbären sind zusammengezählt dabei 87%, 88 irgendwo da, also unterirdisch. Kann man wirklich sagen, mit 70,6% Penalty Kill und knapp 17% Powerplay, 2 Tore in 5 Spielen, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Trotzdem haben sie halt 24-10 Tore geschossen. Also jedes Spiel 2,5 Tore mehr als Mannheim. Und ja, das ist so das Ganze, was ich meinte, eben hebt so ein bisschen das Ganze aus den Angeln. Dann hast du einen Franz Ripp, der eine brutale Halbfinalserie spielt. Und ja, natürlich waren die ersten 2, 3 Spiele die deutlich besseren. Die anderen 2 waren schon gut, aber da hat er dann nicht mehr, wenn ich es mich richtig erinnere, die übermenschlichen Saves rausgeholt, wie in den ersten 3 Spielen. Aber die kamen halt dann gar nicht im Finale. So weit, dass dann sogar Mattsson, da bitte jetzt nicht falsch verstehen, für mich immer noch auf dem Papier das beste Duo der Liga. Mhm. So dass Mattsson dann aber tatsächlich auch stabiler war als Franz Sepp. Aber trotzdem halt deutlich weniger ein Faktor war als Jonas Stettmer.
Wenn man auf die
auch
Torschüsse
da, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingehe. Man sagt ja immer, ein großes Puzzlestück für eine Meistermannschaft ist ein erfahrener Playoff-Goalie, der weiß, wie man Titel holt, der viel tiefe Playoff-Runs mitgemacht hat. Jonas Stettmer hat einen jetzt quasi mitgemacht, richtig. Da kam aber auch erst im Finale und das haben sie dann verloren mit Ingolstadt. Gegen München. Letztes Jahr hat er nur kurz angefangen. Also das ist jetzt für mich nicht die Definition eines erfahrenen Playoff-Torhüters, eines Meistertorhüters, hat aber einfach gezeigt, jetzt trotz On-Off-On-Folge für ihn, dass er das ist. Und da kann sich Ingolstadt natürlich jetzt die Hände reiben, weil Berlin ihm nochmal eine schöne Ausbildung da ermöglicht hat, sondern den letzten Schliff verliehen hat, sozusagen.
Ja, ist schon für ihn auch eine krasse Situation, wenn man auch, ist gerade schon eingeläutet, also die Statistiken, die wir jetzt hier quasi erzählen, die sind natürlich nur auf das Finale bezogen, wenn wir uns da ein bisschen nähern, 162-138 Schüsse für Berlin. Also aufs Tor, Expected Goals, da schauen wir ja auch immer drauf. Das sind beide Teams relativ even mit minus 0,22 bei Berlin und entsprechend 0,22 plus bei Mannheim. Du hast Jonas Stettmar schon angesprochen, 93,83 Save Percentage. Kann man es einfach runterbrechen? Stettmar, einfach der Faktor für Berlin.
Finde ich zu einfach. Da waren, für mich war das, um es kurz zu machen, die Achse Stettmar, Müller, Eder tatsächlich. Das nur an Stettmar festzumachen, fände ich jetzt zu einfach, ehrlich gesagt.
Mhm. Nicht nur, aber ich finde, es ist trotzdem was dran. Also gerade Spiel 5 zum Beispiel, da hat Mannheim ja stellenweise gewütet vor diesem Tor und Stettmar hält da 3-4 Schüsse hintereinander und so. So, du denkst, okay, krass. Und ich glaube, das war einfach was, was sie sich über die gesamten Playoffs, aber jetzt insbesondere über diese Serie halt auch aufgebaut haben. Sie wussten, das funktioniert mit Stettmar da hinten. Sie wussten, die Verteidigung und so weiter, die Abstimmung, das klappt einfach alles. Und dann hast du die Selbstsicherheit, du hast das Gefühl, das wird funktionieren. Und dann funktioniert sowas halt auch. Also das ist einfach, ja, self-fulfilling prophecy. Er hat daran geglaubt, dass er das kann. Er hat gezeigt, er kann es. Das Team wusste, er kann es. Und damit funktioniert das dann schon. Und ja, deswegen, ich finde, er hat schon einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Aber klar, nur an ihm festmachen ist zu einfach. Das wissen wir aus dem Eishockey, dass da einfach sehr viel dazugehört. Und ohne das Team vor ihm hätte es auch nicht funktioniert. Aber ja, was er da geleistet hat, ist schon Wahnsinn.
Dementsprechend auch natürlich verdient MVP, ne? Oder gab es ja da einen anderen? Ich meine, wir kommen ja nachher noch dazu. Aber insgesamt finde ich schon...
Ist auf jeden Fall nicht unverdient.
Ja, also ich glaube, wenn man ihm das nicht gegeben hätte, das wäre schon, ja, hätte man schon ein bisschen Fragezeichen gehabt. Was viel deutlicher war, Berlin war 68,4% der Zeit in Führung, Mannheim nur 2,5%, also satte über 221 Minuten in Führung Berlin. Also weil wir uns ja immer ein bisschen versuchen, statistisch der Erklärung dieser Serie zu nähern. Das ist dann halt auch einfach schwierig, Markus, ne, für Mannheim, wenn du halt immer zurückliegst. Also 2,5% in Führung, das ist halt schon relativ niedrig.
Ja, und vor allem, wenn man sich anschaut, dass das Ganze ja in Mannheim begonnen hat. Das heißt, du spielst zu Hause, liegst zurück, denkst dir schon mal, ja, okay, irgendwie ein bisschen scheiße, dann verlierst du das Ding auch noch 3-7, denkst du, ja, okay, richtig scheiße, reist nach Berlin, dann geht es so weiter und irgendwie im dritten Spiel schaffst du es dann endlich mal irgendwie in Führung zu gehen und das auch nur durch ein Powerplay. Also es war ja wieder nicht normales 5 gegen 5, wo du spielst es irgendwie raus, sondern Powerplay-Führung aufgrund dieser Strafe gegen Wissmann. Und ja, aber hält auch nicht lang. Berlin antwortet direkt und dann ist das Ganze schon wieder weg. Also das ist psychologisch ganz, ganz schlecht, wenn du immer hinterherläufst und dir immer denkst, na, es funktioniert schon wieder nicht. Und du dann denkst du, okay, komm, wir haken das Spiel ab, wir beginnen das nächste. Aber wir haben schon wieder eins kassiert. Okay, und wir haben das zweite kassiert, wir haben das dritte kassiert. Das ist eine Katastrophe. Da spielst du nicht nur gegen das andere Team, sondern auch gegen dich selbst und deinen eigenen Kopf, deine Psyche. Klar sind alles Profis und so, das kennen wir, aber ja, es ist einfach ein nicht zu vernachlässigender Faktor, denke ich.
Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo da eben reinspielt. Mannheim war zu schnell, glaube ich, mit dem eigenen Kopf beschäftigt. Stettmar war drin im Kopf. Die ganze Berliner Mannschaft war drin im Kopf. Irgendwie, es lief nicht, es hat mir sehr viel, nicht ganz von der Geschwindigkeit her, aber sehr viel von der wieder auf die Serie Mannheim-München zurückgeführt irgendwie. Aber diesmal halt die Mannheimer in der Münchner Rolle. Irgendwie immer dran, nie. Also für mich war in keinem, ja gut, gestern im letzten Finalspiel, da war Berlin erdrückend, wirklich für mich. Vielleicht spielt war das 3 oder 2, 1 für den 1-5, das in Mannheim, das muss dann Spiel 3 gewesen sein, da waren sie schon auch sehr dominant. Aber es war nie so, dass ich fand, Mannheim hat es schlecht gespielt und prinzipiell ist bei den Ergebnissen hart zu sagen, aber es hat nicht viel gefehlt, dass es vielleicht auch andersrum gelaufen wäre. Aber sie haben halt einfach die Kisten nicht gemacht und da beißt die Maus halt keinen Faden ab, wenn du halt die Kiste nicht triffst, dann 6,17% Schussquote. wie willst du dann irgendwie ein Spiel gewinnen? Also
ja, und dann hast du aber Berliner gegenüber, die aus jeder Lage schießen und jedes Mal fällt das blöde Ding halt irgendwie rein.
Ja, und dann mit Kirk und Ronning einfach da so eine Qualität. Also nochmal auch dazu sagen, das hatte ich ja bei Ronning schon gesagt, Kirk hat seit diesem Jahr, finde ich, auch richtig angekommen. Die zwei gehören eigentlich nicht in die Liga. Ganz ehrlich, also der Rest der Mannschaft ist gut und da gibt es jetzt kaum einen, außer jetzt vielleicht Hörtler, der hat mir jetzt in den Playoffs gar nicht so gut gefallen. Aber auch nicht unterirdisch oder so. Aber sonst, der Rest der Mannschaft ist wirklich gut, auch in der Defensive und so. Aber die zwei sind halt echt über allem. Und wenn du dann halt zwei Reihen mit je einen solchen Spieler hast, ist schon fast unfair.
Was bleibt für euch vom Finale? Kann man jetzt einfach sagen, es ist eigentlich egal, aus welchem Platz oder von welchem Platz Berlin in die Playoffs kommt. Gewinnen es halt. Sie haben halt einfach dieses Gen, Markus.
Boah, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Also klar, ist das eine beeindruckende Serie an Titelgewinnen, die sie da hinlegen. Ich hoffe aber sehr, dass sich das bald wieder ändert. Nicht, weil ich es den Berlinern nicht gönne oder weil ich die nicht mag. Ich finde, sie haben es ja auch grundsätzlich verdient. Aber ich hätte ungern Verhältnisse wie im Fußball, wo man immer sagen kann, ja okay, der Meister steht quasi eh schon fest, egal wie es hier läuft. Weil das ist ja eigentlich das Schöne am Eishockey. Über die Playoffs passiert immer alles Mögliche und es geht wild umher. Von dem her wäre nett, wenn die Berliner nächstes Jahr mal ein bisschen früher ausscheiden.
Stefan, was bleibt für dich nach dem Finale?
Naja, also letztes Jahr haben sie spielerisch wahnsinnig geglänzt. Ich finde, diesmal haben die Berliner auch in den Zweikämpfen hinterm Tor, in der Halfwall mit wichtigen Blocks richtig gekämpft und gearbeitet. Viel mehr als letztes Jahr. Und die Mannheimer haben ihn definitiv auch mehr abgefordert als die Kölner letztes Jahr. Warum, wissen wir auch. Sie haben jetzt beide Qualitäten gezeigt. Das ist natürlich ungut für die Liga, aber ich weiß nicht, ob ich es war oder wer das war, am Anfang der Saison haben wir in dem Podcast gesagt, wir warten, dass die Schere der Liga weiter auseinandergeht. Und es war zwar nicht, wie ich es unbedingt erwartet hatte, weil ich hatte zum Beispiel Straubing nicht so weit vorne erwartet, aber am Ende standen halt seit langem wieder die großen vier, mit Anführungsstrichen groß, im Halbfinale. Und ja, man könnte auch sagen, die großen Eisbären, die zwei Verfolger und das wieder erstarkte Köln. Es ist halt im Eishockey wirklich so, dass Geld Tore schießt und da wird am besten gearbeitet jetzt gerade in Berlin mit dem Geld. Mannheim, wenn man heute hört, dass Masek eine heiße Personalie dort ist, man weiß, wie die Beziehungen zu München sind, die enormst gut sind und über die Jahre nie erkaltet sind. Dann weiß man, dass da definitiv deutlich mehr Geld auf dem Tisch gelandet ist. Dann kommen wir halt schon so in diese Gefilde der Bundesliga, wie es halt jetzt gerade ist, dass man halt als Bayern gegen Mainz mit 3-0 Halbzeitrückstand und drei Leute einwechselt, das Ding halt dann dreht. Man wird sehen. Also Geld schießt Tore, ist aber halt auch nicht alles. Also Mannheim war jetzt auch seit langem mal wieder im Finale, müssen auf den Titel seit 2019 warten und haben aber für mich seit der Corona-Zeit immer die stärkste Mannschaft auf dem Papier, auf dem Eis. Aber wenn du halt die Top-Deutschen hast, dann ist es für die anderen immer schwer. Ausländer findest du immer. Da gibt es weit genug mit einer ähnlichen Qualität, mit einem ähnlichen Skillset. Aber so wie man in München einfach sieht, die Top-Deutschen, gerade in der Verteidigung, auch wenn man auf die Nationalmannschaft schaut, braucht man gar nicht nach München schauen. Wenn man schaut, was in der Phase 3 jetzt in der WM-Vorbereitung auf dem Eis noch da steht. Bei allem Respekt gegenüber den Spielern und die das auch gut gemacht haben, das Spiel gegen Österreich war sehr anschaulich am Sonntag.
Samstag.
Samstag, danke. In der Verteidigung fehlt es einfach. Und da hat halt Berlin mit Wissmann und Müller und Mick jetzt noch dann wahrscheinlich Geibel, noch Panocher in der Hinterhand. Kretschmer hat sich jetzt dieses Jahr auch nicht so schlecht entwickelt. Er braucht noch ein paar Schritte, aber es ist durchaus möglich. Dann schaut man nach Mannheim. Da ist ein Kelble, da ist ein Gawanke. Vorler zähle ich jetzt mal nicht dazu, Shaw auch nicht unbedingt. Aber da sitzen halt wieder zwei absolute Top-Deutsche. Da bleibt nicht viel übrig für die Liga. Ganz ehrlich, Ingolstadt ist ein richtiger Coup gelungen, dass sie Hüttl verlängern konnten. Das ist so jetzt ad hoc. Ja, Ukpekele kann man noch dazu zählen. Es gibt nicht viele. Ich denke mal, an einer Hand kann man sie abzählen, wie viele Top-Deutsche Verteidiger auf die anderen 12 Mannschaften verteilt sind. Ja, und da wird es halt dann super schwierig.
Markus, wie ist deine Einschätzung zu den Adler Mannheim? Was wird sich deiner Meinung nach ändern? Wird sich überhaupt was ändern? Wir haben ja am Sonntag Dallas Eakins gehört, hat noch Vertrag in Mannheim. Ist da was wird sich da ändern, deiner Meinung nach? Es ist schon sehr früh noch, aber was hast du
für ein Gefühl? Ja, wollte gerade sagen, klar, es gibt ja auch diverse Gerüchte und so weiter, aber das meiste wird sich jetzt erst nach der Beendigung dieser Saison natürlich vor allem offiziell dann zeigen. Spannend ist natürlich, dass Berlin ohne Trainer dasteht im Prinzip und Mannheim ihren Trainer weiter mitnimmt. Das kann ein Vorteil sein, muss es aber auch nicht. Und ja, hinsichtlich des Spielermaterials, glaube ich, haben beide Teams grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten. Also das Geld ist da. Ja, wird sich zeigen. Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie Stefan. Wenn du die Top-Deutschen hast, ist natürlich schon mal sehr viel gewonnen. Und ja, mal sehen, wer bleibt, wer geht. Wir werden es in den nächsten Tagen, Wochen erfahren.
Ja, wir müssen vielleicht auch sagen, wir nehmen jetzt am Montagabend auf, also sprich, falls am Dienstag jetzt noch irgendwelche Meldungen daherkommen, können wir die natürlich jetzt für diese Aufnahme nicht mit einbinden. Du hast es schon angesprochen, so direkt nach dem Finale gingen die ersten Meldungen schon ein. Meistertrainer Serge Aubin verlässt Berlin, hat in Bern, meine ich, einen Vertrag bis 27 unterschrieben. Wie ist denn da eure Einschätzung dazu?
Ist eine Bombe und macht die Offseason jetzt tatsächlich spannend, finde ich. Also es ist schon sehr, sehr, sehr viel bekannt.
Bis 29, ganz kurz, ich muss mich
bis 29,
korrigieren,
ja.
Bis 29.
Drei Jahre.
Ja.
Also man musste eigentlich schon wieder mit den Halbfinals anfangen. In München ist ein Konrad Abelshauser weg. Der muss ersetzt werden. Wer kommt dafür in Frage? Ich weiß nicht, ob Adrian Klein mittlerweile einen neuen Vertrag hat in Straubing. Ein Tobi Vorler läuft dieses Jahr in Mannheim, glaube ich, aus. Oder hat er noch ein Jahr? Ich glaube, der hat noch ein Jahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch verhandlungsbereit ist. Ja, und dann geht die Schleife halt so weiter. Man hat jetzt Masek wohl an der Angel, dafür muss ja auch wieder einer raus. Eakins, finde ich, macht einen sehr, sehr guten Job, die Mannschaft zu formen, auch mit Charakteren. Ich denke, da wird das Augenmerk auf Geschwindigkeit sein, was jetzt danach kommt, weil da hat es ihnen einfach ein bisschen in der Spitze gefehlt. Und also gerade in der Verteidigung auch, man hat gesehen, Worge Kroy trotz dieser langen Latte sehr gut auf den Schlittschuhen, wie gut der ihn getan hat. Und dann kommen wir halt nach Berlin, wo man sagt, gut, das steht jetzt alles da, das kann über Jahre funktionieren. Und dann macht Serge Aubin den Don Jackson und schmeißt halt direkt nach der Meisterschaft quasi hin. Ich meine, der SC Bern ist jetzt kein unpotenter Club in einem hochpotenten Land mit einem Dreijahresvertrag. Auch er ist Geschäftsmann, muss man da verstehen. Aber das zieht halt so einen Rattenschwanz mit. Man weiß, Ty Ronning hat in Berlin damals Angebote aus der KHL gehabt. Man weiß, dass er sich wahnsinnig wohl in Berlin fühlt. Aber man weiß jetzt, oder ich weiß nicht, wie viel Prozent an diesem Wohlgefühl an Berlin auch am Trainer liegt. Ich glaube tatsächlich, dass die Stadt und die Mannschaft ein größerer Teil ist. Aber jetzt, das ist, war für mich so der einzige Fall, also der Fall an sich war für mich undenkbar erstmal, aber das, nachdem er jetzt passiert ist, habe ich mir gedacht, oh, okay, das ist jetzt für mich tatsächlich eine Möglichkeit, dass das Tyronning vielleicht sagt, okay, ich pack's doch nochmal in die Schweiz. Dann sind wir hier bei Liam Kirk, der ist verlängert worden. Also ich weiß nicht, ob er Klauseln drin hat. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Aubin beide Spieler mitnimmt. Das wäre schon echt bitter für die Eisbären. Aber auch nur einer würde schon enorm wehtun. Also das macht es da interessanter. Was Berlin auch noch hat, was man nicht vergessen darf, soweit ich weiß, sind beide Torhüterstellen unbesetzt. Offiziell, also werden frei. Mit Neffin weiß man ja schon eine Stelle, die der Stettmar quasi ersetzt. Mhm. Da wird wahrscheinlich noch ein ausländischer Goalie dazukommen, weil Lizenzen dürften sie genug haben. Und sonst ist ja auch weniger Markt. Ich glaube nicht, dass man mit Leonard Neisse und Jonas Neffin in die Saison geht. Und ja, und sonst wird man da sicher auch mit den Ausländern noch ein bisschen durchmischen. Hat man ja auch ziemlich aufgeladen dieses Jahr durch die Verletzungssituation. Ganz spannend finde ich Lancaster mit der besten Plus-Minus in den Playoffs. Was wird da draus, kann man eigentlich auch nicht gehen lassen. Aber wenn man
ihn mal vor einem Jahr gesagt in München, ne?
Ja, gut. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, warum ein Spieler irgendwo nicht funktioniert. Also das kann einmal eine Rolle sein, die der Trainer einem gibt, weil die Rolle, die er gerne hätte, schon belegt ist von jemandem, der besser eingeschätzt wird, zum Beispiel in München Pocker. Kann auch eine Fehleinschätzung vom Trainer sein, es kann das Umfeld sein, was ihm nicht so gefällt oder irgendwie auch nur ein Mannschaftskollege, auch daran kann es einfach manchmal liegen, auch wenn es nicht professionell ist, aber es sind halt einfach Menschen. Oder halt einfach so was wie in Berlin, dass er halt von Anfang an einfach trifft, warum auch immer, und auf einmal halt dann Aufwind kriegt. Ich würde da jetzt kein großes Tamtam drum machen, er hat eine gute Saison gespielt. Ich weiß auch nicht, ob man ihn halten sollte, ganz ehrlich. Er hatte auch Vielseitigkeit gezeigt, das war sicher sehr gut, aber ich glaube, dass das eventuell halt aufgrund der besonderen Situation auch so war und weiß nicht, ob sich das wiederholen lässt. Aber da auf der Ausländerposition wird sie was tun. Aber ja, durch Aubin-Wechsel wird halt so ein bisschen die Mühle angeworfen, finde ich. Nöbels ist weg, muss nachbesetzt werden. Ja. Ist auch eben eigentlich, also wenn ich sage, muss nachbesetzt werden, meine ich jetzt nicht unbedingt spielerisch, den bekommst du schon nachbesetzt. Aber den Charakter und das Berliner Urgestein sozusagen.
Ja, den in einem anderen Trikot zu sehen, wird sowieso schwierig, glaube ich, insgesamt.
Ja, da sind wir wieder am Anfang bei Abelshauser.
Ja. Ja, ich finde trotzdem, so kommt es mir irgendwie so auch nach der Erfahrung der letzten Jahre, was Berlin betrifft. Also das natürlich mit Serge Aubin da ja so ein Grundstein wegbricht, das ist klar. Und trotzdem glaube ich, dass auch aufgrund der letzten Jahre Berlin da richtige Antworten finden wird, oder?
In der Organisation sind auf jeden Fall genug Leute, die was vom Eishockey verstehen. Für mich auch die Organisation in der Liga, die am tiefsten mit Eishockeywissen besetzt ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass das funktioniert. Aber, und da ist halt das große Aber, es wird einen Systemwechsel jetzt geben. Man hat es in München gesehen. Toni Söderholm hat ja jetzt nicht ein komplett anderes System gespielt. Er hat das gleiche System gespielt mit halt seinen Anpassungen. Und es ist komplett in die Luft geflogen. Es hat München um Jahre zurückgeworfen. Jetzt kommt Oliver David, und adaptiert wieder so ein Müh. Und auf einmal funktioniert das Ganze viel besser. Wo ich jetzt halt nicht so dabei bin, wo viele sagen, ja, man hat halt super nachverpflichtet im Sommer. Ja, es waren gute Verpflichtungen dabei. Aber Fontaine und McKenna haben in ihrer ersten Saison auch nicht das gezeigt, was man von ihnen erwartet. Und da war schon auch viel Trainer dran. Und auch so eine Finalserie oder eine tiefer Playoff-Run liegt schon viel am Trainer auch. Wie der das Ganze moderiert, der wird denen nichts mehr beibringen da, aber die Moderation einer Mannschaft, die bestimmten Kniffe, die richtigen Sachen in den richtigen Momenten anzusprechen, wo die Mannschaft darauf reagiert, alleine das muss ein Trainer alles erstmal wieder lernen. Das ist ja in jeder Mannschaft anders. Also, dass du dann im ersten Jahr danach gleich wieder Meister wird, das glaube ich nur dran, wenn wirklich die Mannschaft so zusammenbleibt und man wieder einen Top Goalie findet, dann hat man vielleicht eine Chance, weil einfach die Qualität so enorm hoch ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass mit dem Trainerwechsel jetzt, wenn kein großer Wechsel in der Mannschaft stattfindet, trotzdem es sehr, sehr, sehr schwierig wird, nächstes Jahr den Titel zu wiederholen.
Markus, entspricht deiner Hoffnung auch so ein bisschen Realität oder wie schätzt du es ein?
Ja, ich denke, also habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, ich glaube schon, dass das einen großen Impact haben wird, wie Stefan auch gerade gesagt hat. Man hat es in München gemerkt, als Jackson gegangen ist, man wird es auch in Berlin merken, dass Aubin weg ist. Und ja, ich bin definitiv gespannt, wen er alles mitnimmt. Das ist für mich so die erste Kernfrage, ob und wen. Und ja, dann wird man im zweiten Schritt sehen, was passiert. Ich finde auch die Goalie-Situation spannend, weil der dann auch immer so die Sache ist, naja, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wie verstehen die sich? Kommt ja auch immer sehr viel auf die Chemie innerhalb des Duos an. Sind die sehr unterstützend zueinander oder ist es ein riesen Konkurrenzkampf und eigentlich spürt man die ganze Zeit den Druck des anderen hinter sich und keine Ahnung. Also das sind so viele Feinheiten, die ein Teamgefüge ausmachen, dass es, glaube ich, so schwer zu sagen ist, aber man sich auf jeden Fall vorstellen kann, dass es Probleme geben kann.
Zum Abschluss dieser Episode kommen wir zu dem nicht so ganz angenehmen Teil, nämlich zu euren Tipps. Und ich sag mal so, zumindest einer von euch hat die Länge der Serie richtig getippt. Wenn wir vielleicht da ein bisschen was Positives sagen. Also ihr habt beide auf Mannheim getippt, Stefan in 5 und Markus in 6 Spielen. Ja, Stefan hat schon gesagt, ist alles so ein bisschen anders gekommen als eingeschätzt, aber ja, war ja trotzdem ein gutes Jahr für euch, was die Tipps betrifft, also vor allem für dich, Stefan, ne?
Oh ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja. Dass ich jetzt dann spielemäßig näher dran war, sagt aber in real life, dass ich weiter weg war als der Markus. Weil er hat immerhin Berlin 2 Siege gegeben und ich nur einen. Ja, mein Gott, irgendwann, es sind Tipps.
Ja.
Also ich hätte Geld drauf gewettet, dass es nicht so deutlich für Berlin, wenn es Berlin wird, nicht so deutlich wird. Ich hätte gesagt, frühestens Spiel 6. Und daran hätte ich nicht wirklich geglaubt. Ich habe ja auch ganz rausgehauen und auch da nochmal, man muss das ja auch irgendwo machen, weil so ein Podcast muss ja irgendwo auch mal einen Reiz zum Diskutieren haben. Es ist ja nicht alles, was wir teilweise so extrem ansprechen, 100% ja, ist schon so gemeint, aber ich glaube, ihr wisst, es sind einfach auch mal so Reizpunkte drin gesetzt, absichtlich noch überspitzt gesagt, damit das auch irgendwo eine Diskussion anregt. Zum Beispiel heute die amateurhaft geführte Liga. Sonst kann man braucht keinen Podcast, der sich da hinsetzt und erzählt, was ist denn alles passiert, weil das hat jeder gesehen, sondern man versucht das Ganze einzuordnen, das Gesehene, man versucht es anzureichern mit Statistiken, mit Hintergründen, mit eigenem Verständnis, dass der Hörer, die Hörerin sich irgendwie dran reiben kann und sagen, hey, finde ich genauso, habe ich genauso gesehen oder nein, finde ich genau andersrum. Wir haben unsere Community, die uns auch beides Feedback, das finden wir wiederum ganz toll, weil wir diskutieren ja auch gern über Eishockey. Am Ende ist es immer Glück und Pech. Ich hatte dieses Jahr sehr, sehr viel Glück. In der DL, in der DL2, in Online-Spielen und so weiter.
Ja, natürlich.
Deswegen tippe ich ab jetzt eingeben. Nicht mehr.
Oh ja,
häng meine Tipperkarriere an den Nagel, am Höhepunkt muss man aussteigen.
So ein Quatsch, also was er natürlich anspricht, Markus, also wir können natürlich jetzt hier nicht ohne eine Anspielung auf seinen Eismanager-Erlebnis hier rausgehen. Also hat er alles gewonnen, glaube ich, was geht, DL1, DL2, also es war ja wirklich brutal. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Markus, ob du nochmal reingeschaut hast.
Aber
er hat wirklich, alles.
Ich weiß es, weil Stefan es so oft betont.
Ja. Aber ich glaub,
weil ich am Anfang des Jahres schon fast verdonnert wurde. Stefan, jetzt mach doch auch eine Mannschaft.
Und ja, klar, wir wurden alle verdonnert,
ich wusste schon, wenn ich das anfange, wenn ich sowas anfange mit Statistiken und Zeug, das sind Zahlen, Daten, Fakten, das liebe ich einfach, da grabe ich mich ein und ich wollte schon aus Selbstschutz einfach keine Mannschaft machen. Immerhin hat es sich dieses Jahr gelohnt, sagen wir es mal so.
Also mein persönliches Learning aus unseren Tipps ist eigentlich, dass ich ab sofort wieder auf Sweep tippen werde, weil das einfach wahrscheinlicher ist.
Stimmt, du hattest, glaube ich, keinen einzigen Sweep getippt in den Playoffs, kann das sein?
Nee, diesmal nicht. Das lief letztes Jahr zu gut mit Bremerhaven und so und dann dachte ich mir,
Ja, das war ja auch bei der Serie. Also ich meine, Sweep wäre ja tatsächlich gar nicht unrealistisch gewesen. Habe ich auch mal kurz an Markus gedacht, obwohl er gar nichts getippt hat in die Richtung.
Das wäre verrückt gewesen. Sweep im Finale.
Ja. Ja, zum Abschluss. Wir haben zwar vorher schon gesagt, Stettmar verdient MVP. Gibt es darüber hinaus noch den einen oder anderen Spieler, den ihr gerne so als Pulli-MVP nennen würdet? Oder bleibt ihr einfach bei Stettmar?
Ich finde es schade, dass es nur einen MVP gibt. Ich meine, es ist nur einer der Most Valuable Player, das ist klar. Aber ich finde das ganz geil, so in der NHL mit den 3 Stars.
Ja, das finde ich generell gut. Also da sollten sich auch andere Sportarten vielleicht mal ein bisschen was abschauen, dass man halt einfach vielleicht positionsbezogen und dann entsprechend auch in den einzelnen Kategorien da Preise vergibt. Also
Also wenn auf Mannheimer Seite ist mir Alexander Ehl brutal aufgefallen. Das, was ihn in der Nationalmannschaft so stark macht, ist da auch wirklich voll zum Tragen gekommen. Energizer, schnell auf den Schlittschuhen, auch viel Torgefahr ausgestrahlt diesmal, war für mich, es war eine gute Mannheimer Leistung und da einen rausnehmen ist tatsächlich für mich auch schwierig, weil es eine geschlossene Leistung war, aber Ehl ist mir einfach immer wieder aufgefallen. Vielleicht hat er mich auch am meisten überrascht, weil von den anderen habe ich es auch irgendwo erwartet. Mhm. Berlin, Stettmar ist der Gesamt-MVP, musst du wahrscheinlich machen als Keeper, wenn du so eine Quote hast und in 3 Spielen dann so dominant bist. Allerdings, ich habe tatsächlich ein bisschen gehadert, ist vielleicht übertrieben, aber so hin und her gelegt. Ich hätte nicht gewusst, wen ich wählen soll, weil ich hätte noch Jonas Müller auf dem Zettel einfach. Mal jetzt so die Fakten zu ihm, das muss man sich vorstellen. Der ist am meisten Strecke gelaufen von allen Spielern in den Playoffs und hat jetzt 107 Kilometer oder so, oder 102 Kilometer ist er gelaufen. Das sind 15 Kilometer mehr als der Zweitplatzierte des Tiffels. Das muss man sich mal überlegen. 15 Kilometer bei 100, 103,38 und Tiffels 89 knapp. Ja. Das ist eine Welt. Und dann sagt man, okay, krass. Und schaut dann weiter auf Time on Ice. Haben wir hier Jonas Müller mit 7 Stunden, 26 Minuten. zweiter Mettin mit 6 Stunden 13 Minuten. Das ist über eine Stunde mehr auf dem Eis. Also mehr auf dem Eis, wenn du mit der 40 Sekunden optimalen Shiftzeit rechnest, ist das schon brutal. Und dazu war er dann auch produktiv und hat ein oder andere starken Pass übers Ganze, über die alle Drittel drüber gespielt. Also der war schon herausragend dieses Mal. Wenig Strafminuten dazu gekriegt, auch für seine Verhältnisse. Und dann kommt halt auch noch so ein Andi Eder, der ist für mich, hätte ich jetzt da nicht auf Augenhöhe gesehen, aber wenn der Kerl halt noch irgendwas treffen würde. Also für den kannst du das Tor, glaube ich, so breit machen, wie das ganze Feld, und der tut sich immer noch schwer. Da ist er irgendwie verkopft. Dieser Empty Netter da im, was war das, Finale gestern, glaube ich, wo dann an den Innenpfosten und die Linie entlang geht. Das war ein Sinnbild. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn er in Spiel 4 in der Overtime die Kiste macht. Das wäre die Story gewesen. Andi Eder geht nach Berlin, um mit seinem Bruder zusammenzuspielen. Der stirbt und im nächsten Jahr macht er in dem Trikot quasi den Championship-Titel in der Overtime. Das wäre wieder eine Wahnsinns-Eishockey-Story gewesen, aber nichtsdestotrotz ein Kampf vor dem Herrn, das, was ich immer in München von ihm vermisst habe, dieser unbändige Wille, diese Ausstrahlung, ich renne hier alles in Grund und Boden, einfach geil. Also hat richtig Spaß gemacht. Und wollte ich einfach nochmal rausheben, auch wenn er nicht erfolgreich war, sozusagen, in Sachen Abschluss.
Ja, ich finde, Stettmar hat es natürlich verdient. Und ich bin auch ganz froh, dass er es geworden ist, weil ich finde die Entscheidung zwischen all den anderen einfach so unfassbar schwer. Also gerade auf Berliner Seite, wir haben ja auch diverse Rekorde, die gebrochen wurden. Hier Pföderl mit seinem 50. Playoff-Tor, Nöbis mit seinem 60. Assist, den Hattrick, den Mick als einziger Verteidiger in der Finalserie geschafft hat und. Also es sind ja ständig irgendwelche Dinge gefallen, wo du denkst, okay, krass, das ist ein absoluter Ausnahmespieler, dass der das hinbekommt. Wenn du dir die Topscorer anschaust, ein Roenick, der weiterhin irgendwie 20 Punkte in den Playoffs gemacht hat und sowas, das ist verrückt. Egal ob er, Kirk, Lancaster, haben wir vorhin schon drüber gesprochen und so. Also die Anzahl an Namen ist da so groß und so vielfältig, dass ich mich gar nicht auf jemand anderen irgendwie festlegen wollen würde. Und dabei lässt man ja die Leistung, die Mannheim zum Beispiel trotzdem geliefert hat, noch vollkommen außer Acht. Also auch da gab es sehr gute Spieler, die man herausheben könnte. Insofern wunderbar aus meiner Sicht, dass Stettmar das bekommen hat. Völlig verdient. Und ich glaube, es ist eine Person, auf die sich jeder einigen kann, der die Spiele gesehen hat.
Einen kleinen Negativpunkt habe ich tatsächlich noch. Wir haben ja normal unsere Top-Performer am Ende. Diesmal haben wir natürlich die MVP gewählt. Im U21, U23-Sektor waren die Finals natürlich echt enttäuschend, muss man sagen. Da haben beide Vereine nicht viel für den Sport getan. Sagen wir es mal so. Mhm. Proske habe ich fast nicht auf dem Eis gesehen. Ich weiß nicht, wie viel er gespielt hat. Heim, klar, dieser Check war natürlich komplett unnötig. Ganz witziges Meme gesehen, wo jemand angeblich, Wissmann vor dem Spiel fragt, willst du einen Schläger mitnehmen oder lassen wir den gleich hier stehen? Nach 27 Sekunden, also verstehe ich nicht, egal. Auf Berliner Seite Moritz Kretschmer auch super wenig bekommen und klar sind Stettmar, Mick jetzt auch nicht wahnsinnig alt, aber da, ja, diese U23-Regel ist umstritten und auch deswegen haben wir so eine starke DL2, weil halt einfach die Leute, die da rausfallen, einfach jetzt schneller nach unten durchgereicht werden, weil man halt drei Leute alleine davon haben will aus der Kategorie. Entweder man lässt das wieder oder man fügt vielleicht den Quotienten ein, dass man halt sagt, dass man irgendwo eine Pflicht macht, wie viel die auch spielen müssen, weil es kann halt auch nicht sein, dass man sie halt auf dem Spielberichtsbogen schreibt, falls irgendwas passiert, dass man dann vielleicht eine Minute kriegt. Das ist ja auch in der Hauptrunde in einigen Teams so gewesen. Ich will jetzt da nicht nur auf Mannheim Berlin, die ja beide auch eine super Nachwuchsarbeit machen. Aber es ist mir halt im Finale aufgefallen, dass eigentlich Meistermannschaften oft einen super starken U-Kern haben. Hier unterrepräsentiert, sagen wir es mal so.
Ja, jetzt zwei. Das war unsere Pulscheck-Saison. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden uns nochmal hören in dieser Saison. Dann zur WM vielleicht. Müssen wir mal gucken. Danke euch beiden. Und ihr Hörer da draußen, HörerInnen, wir haben es ja vorher schon gesagt, die Interaktion fanden wir richtig, richtig stark jetzt auch dieses Jahr. Also egal, was wir da gesagt haben oder vorhergesagt haben, ihr habt uns da immer Rückmeldungen gegeben. Behaltet es gerne bei, liken und teilen nicht vergessen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.